Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Suche Frieden und jage ihm nach. Diese Jahreslosung, die gilt ganz konkret in ganz unterschiedliche Richtungen. Und das ist der Anlass für so eine kleine Predigtreihe mit drei unterschiedlichen Aspekten, die wir gemeinsam noch einmal anschauen wollen. Wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht, über die oft belasteten Beziehungen zu Menschen auf unserem Weg und was es da bedeuten kann, Frieden zu suchen und auch zu finden. Und heute soll es um eine ganz wichtige und ebenso wichtige Beziehung gehen, nämlich die Beziehung zu uns selbst und zu unserem eigenen Leben. Wie wir damit zum Frieden kommen, ja, zufrieden werden können. Ich habe nachgedacht, wie ich einsteigen kann, und ich bin ziemlich schnell auf einen Punkt gekommen. Es gibt Situationen, da können unsere Augen, vor allem unsere inneren, nur noch ganz bestimmte Dinge sehen. Wenn ich zum Beispiel drüben auf die Baustelle komme, wo ich schon so viele Stunden verbracht habe, mit Überlegungen, Problemlösungen, Gesprächen zu einzelnen Bereichen, dann sehen meine Augen natürlich sofort kritisch in bestimmte Ecken. Die fallen mir ins Auge, wenn ich reinkomme. Weil wir uns darüber so viele Gedanken gemacht haben, manchmal auch mit nach Hause genommen und irgendwie früher doch drüber nachgedacht, da gab es noch ein Problem. Und hätte, wäre, könnte und viele Dinge sind jetzt entschieden. Und es wird sicherlich auch schön. Und all das, das werden Menschen hinterher überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Mein Blick, wenn ich durch einen Raum gehe. Selektiver Blick. Ein ganz anderes Beispiel. Mit 13, 14 Jahren, da ist der Blick in den Spiegel ja nicht immer ganz so einfach. Und wo immer ich auch vorbeikam, da hatte ich nur einen ganz bestimmten Blick für einen Problembereich. Nein, das waren nicht die Pickel im Gesicht. Das war bei mir nicht so stark. Das war mein Herrenwinker, wie ich den dann irgendwann so genannt habe. Hier oben über dem Auge hatten die Haare, also da gab es tatsächlich noch welche, die hatten einen so kräftigen Wirbel, dass sie eigentlich immer so abstanden wie so ein kleines Hörnchen. Und was habe ich gesagt? Unmöglich, ich kann so nicht unter Leute gehen. Und dann habe ich ständig vom Spiegel die Rundbürste manchmal sogar geföhnt, dass das irgendwie hier oben lag und war ganz schwierig und nicht irgendwie, dass der Büschel Haare in die Luft hängt. Das sind Themen in dieser Zeit. Von meinen Freunden hat das vermutlich überhaupt keinen gejuckt, im Geringsten. Aber ich selbst, ich konnte eine Zeit lang nichts mehr anderes sehen in diesem Gesicht als nur diese eine Ecke da oben. Um mich ständig darüber zu ärgern, weil ich damit nicht im Frieden war. Das sind ja jetzt nur zwei, würden Sie sagen, recht banale Beispiele. Aber sie führen mich und uns zu dieser tieferen Frage hin, um die es heute Morgen im Blick auf diese Jahreslosung geht. Mit welchem Blick schauen Sie auf Ihr eigenes Leben? Mit welchem Blick schauen Sie auf sich selbst? Haben Sie an der einen oder anderen Stelle so einen fixierten Blick auf einen bestimmten Bereich, der dann tatsächlich darüber bestimmen kann, wie gut oder wie schlecht es mir geht? Wie sehr ich mit mir selbst, mit mir im Unfrieden oder auch im Frieden bin? Und dabei geht es heute ja um Dinge und Bereiche in unserem Leben, die nun einmal fest zu uns gehören, die wir nun einfach nicht ändern können. Und die sind so wie solche Konturen eines Schattens, den ich ja nicht einfach abschnitzen kann, wenn er mir nicht gefällt. Ja, unser Körper, das ist ganz oft ein Thema, auch weil kaum etwas anderes ja auch die Medien und die Werbung bestimmt, so stark. Bei den einen ist es das Gesicht und die Figur, die Größe, die Statur. Bei den anderen die gesundheitlichen Beschwerden, die scheinbar nicht mehr weggehen wollen. die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die mittlerweile Alltag geworden ist. Vielleicht sind Sie auch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und denken an bestimmte Grenzen, die Ihnen in Ihrem Temperament der Persönlichkeit immer wieder zu schaffen machen. Warum bin ich bloß in manchen Situationen so schüchtern oder so blockiert, wo andere so souverän auftreten? Oder warum habe ich an so manchen wichtigen Stellen, wo ich doch so nötig brauchte, einfach keine Begabung und komme damit immer wieder nicht zurecht? Muss mich so abmühen. Für manche ist wiederum die eigene Lebensgeschichte eine bleibende Belastung, mit der sie immer noch ringen, ebenso wie mit den Menschen auf diesem Weg, die da auftauchen und die da ihre Spuren hinterlassen haben. Warum ist meine Kindheit gerade so verlaufen? Warum bin ich gerade in solch einer Familie groß geworden? Habe ich mir nicht ausgesucht. Oder auch das, warum ist mir das damals bloß passiert? Ich werde mir das nie verzeihen können, diese Versäumnisse und diese Fehler. Ja, und schließlich ist für viele auch die aktuelle Lebenssituation ein Thema, das über meinen inneren Frieden oder Unfrieden bestimmen kann. Warum bin ich heute alleinstehend? Oder warum haben wir keine Kinder oder Enkelkinder? Oder warum sind sie so weit weg? Und auch das fortgeschrittene Lebensalter wird für viele zu einer Anfechtung, gerade wenn es so nach einer Zeit des Aufstiegs dann in die zweite Lebenshälfte geht. Ich weiß nicht, jeder hat das wahrscheinlich mal bei so einem runden Geburtstag. Die einen, die feiern es kräftig, die anderen, die kriegen eine Krise, weil plötzlich eine neue Zahl davor steht. Der größere Teil liegt auf einmal hinter mir. Ich möchte das ja nur andeuten, damit wir nochmal uns klar machen, wo dieses Thema für uns auf einmal greifen kann. Und ich weiß nicht, wo Ihr persönliches Thema liegt im Blick auf das eigene Leben. Jemand hat mir das mal so ganz markant gesagt: Weißt du, ich stehe mit meinem eigenen Leben einfach auf Kriegsfuß. Das ist natürlich hart, wenn man das so sagen will. Oft ist es sicher nicht so dramatisch. Aber eben doch spürbar, wenn wir ehrlich sind. Die Jahreslosung sagt, suche den Frieden. Gilt das auch nicht dafür? Was passiert denn eigentlich bei so einem Punkt in unseren Gedanken, die wir dann unweigerlich, wo wir unseren Blick einschränken und bestimmen lassen? Ich habe mich gefragt, wo tappen wir denn in solch eine Falle mit unserem Blick? Zwei Fallen will ich kurz aufzeigen. Das eine, und ich erzähle Ihnen damit nichts Neues. Das eine ist das Vergleichen, das eigentlich gar kein echtes Vergleichen ist. Wir begegnen Menschen, zum Beispiel nach einem Besuch bei Freunden oder bei einem Familientreffen und damit ja einem anderen Leben, wo es scheinbar so gut läuft, wo jemand alles so gut auf die Reihe kriegt, wo die sichtbaren Dinge einfach beeindrucken, auch im Blick auf Menschen selbst. Aber ist das nicht ein seltsames, ja unfaires Vergleichen, wenn wir vor allem die Bereiche, mit denen wir nicht im Frieden stehen, denn auf die haben wir ja unseren Blick, die wir so schwer annehmen können, gerade neben die Seiten stellen, die bei anderen so besonders leuchten. Achten Sie mal drauf, das ist ja nicht alles. Das, was bei uns nicht funktioniert, was bei anderen so wunderbar ist. Und wir tun auch für einen Moment auch noch so, als würde das Beklagenswerte auf unserer Seite und das Bewundernswerte auf der anderen Seite schon gleich den ganzen Menschen und das ganze Leben ausmachen. Ich habe das mal in Latein als Stilmerkmal gelernt. Pars pro toto nennt man das. Ein Teil steht auf einmal für das Ganze. Aber dabei ist es doch auf beiden Seiten nur einer von vielen sehr unterschiedlichen Bereichen in einem Leben, das immer von Licht und Schatten durchzogen ist. Und wir vergessen für einen Moment, dass unser Leben ja nicht wie ein Buffet ist, ja immer nur als Ganzes zu haben ist. Wir können uns nicht einfach die unliebsamen Dinge beiseite lassen und die begehrenswerten raussuchen. Andere, die uns von außen sehen würden, die würden niemals auf die Idee kommen, bei uns auseinanderzusortieren. Oder überlegen Sie doch mal, wenn Sie einen Menschen kennen, mit ihm unterwegs sind, würden Sie ihn in Komponenten aufteilen? Es ist doch der Mensch, den ich kenne. So wie ich ihn doch schon immer gekannt habe. Und all das gehört dazu. Es fällt oft leichter, die Persönlichkeit zu sehen, wo auch die Stärken und Grenzen dazugehören. Ich habe in der Schule habe ich mal so einen Turnschuh, gab es damals mal, fand ich ganz cool, so mit, der hatte überhaupt kein Profil, der war total glatt unten drunter. Und da bin ich einmal im Schnee draußen gewesen, war ich sofort auf der Nase. Bis ich begriffen habe, was Profil bedeutet. Also ich meine nicht nur da. Und wenn man sich mal so einen richtig gut profilierten Schuh anguckt, dann sind das Höhen und tiefe Rillen und Kanten und Ecken. Und dann bekommt ein Mensch Profil. Das erzähle ich Ihnen nichts Neues, aber wir vergessen es so oft. Und wir leben einfach anders. Und andere müssen uns darauf hinweisen. Die sagen, Mensch, du bist doch der Matthias. So kennen wir dich. Die zweite Falle, in die wir oft tappen. Wir lassen uns von Ansprüchen leiten, die eigentlich gar kein Recht haben auf uns. Die eigene Unzufriedenheit, die entsteht ja gerade an den Erwartungen, die wir an unser Leben anlegen. Oder die wir uns setzen lassen. Wie es denn sein sollte, wie das optimal gestaltet werden kann und auch muss und auch wir selbst, sodass es gut ist. Und ich merke, wie an vielen Stellen ja diese Frage nach den Möglichkeiten, die wir haben, nach der Optimierung, ja, im Grunde fast zu einer Ideologie geworden ist, die für uns zu einer Messlatte wird und immer mehr eine Kluft entstehen lässt zu unserem Leben, wie es denn tatsächlich ist und wie es denn doch sein könnte. Und das ist immer schwerer anzunehmen. Je mehr wir uns darüber Gedanken machen, wie Leben immer noch besser und optimaler laufen kann. Aber wer, jetzt frage ich Sie, wer bestimmt denn eigentlich, was das Optimum ist? Wer legt das denn fest bei einem Menschen? Wer hat das Recht, festzulegen, wann ein Leben optimal verläuft? Und ich merke, die aktuelle Diskussion über die Pränataldiagnostik bei Trisomiekindern und damit die Frage nach dem Umgang mit Behinderungen. Und da kann man nicht mal eben eine Antwort geben. Die ist viel zu kompliziert und vielschichtig. Aber die berührt ja gerade auch diese Frage. Wenn wir uns also jetzt zunächst diese Gedanken klar machen, diese Gedanken des Unfriedens mit uns selbst, diesen so festgelegten Blick auf das, was fehlt, auf die andere Seite des Zauns, wo die Weide immer grüner ist. Auf der anderen Seite ist sie immer grüner. Dann müssen wir uns jetzt aber nicht bei uns stehen bleiben. Und was ich bisher gesagt habe, das lesen Sie auch in vielen Ratgebern und wo auch gute Gedanken weitergegeben werden. Und wir müssen uns das nur noch mal klar machen. Wir müssen nicht dabei stehen bleiben, zu sagen, jetzt sieh doch mal das Positive im Leben. Oder sag nicht immer, das Glas ist halb leer, sondern halb voll. Ja, aber das kann es noch nicht sein. Es gibt sicherlich hilfreiche, viele Gedanken. Aber wenn wir heute Morgen als Christen über diese Frage des Friedens mit uns selbst nachdenken, dann ist eins grundlegend anders. In unserem allerersten Gottesdienst zur Jahreslosung, da haben wir uns das zunächst klar gemacht, dass die Sehnsucht nach Frieden für diese Welt mit Menschen um uns herum und eben auch mit uns selbst, die wird nicht aus uns selbst herausgestillt, sondern aus einem Gegenüber. Nicht aus uns selbst. Und dieser Friede Gottes, der hat in Jesus Gestalt gewonnen und hat einen Namen gefunden. Johannes, der kannte dieses Ringen im Herzen der Menschen offenbar sehr gut und er schreibt im ersten Johannesbrief von einem anderen Blick auf das Leben und auch auf die Stacheln in diesem Leben, die uns aus diesen Kreisen aus uns herausholen können. Er schreibt, vor Gott werden wir unser Herz zur Ruhe bringen, denn wenn uns unser Herz verurteilt, dann ist Gott größer als unser Herz, weil er alles kennt. Wenn uns unser Herz verurteilt und zum Ankläger wird, ist Gott größer, weil er uns kennt. Und ich glaube ganz fest und daher daran und möchte noch drei Impulse mit Ihnen teilen, die aus diesem Blick Gottes heraus entstanden sind. Bei dem ersten geht es um das sichtbare, ganz sichtbare Thema, das so viele, für so viele unglaublich bestimmend geworden ist, für den Blick, den sie auf sich haben. Über das auch kaum gerne jemand spricht oder haben Sie mit Freundinnen, mit Freunden, spricht man darüber? Wenn Sie das jemand fragen würde, würdest du dich als schön bezeichnen? Kannst du dich so, wie du vor dem Spiegel stehst, annehmen? Vielleicht gehen Sie jetzt die Gedanken an Ihrem Körper entlang und Ihnen fallen Bereiche ein, mit denen Sie wirklich dauerhaft auf Kriegsfuß stehen. Und wir haben bestimmte Kriterien vor Augen, die da sind und eben auch nicht erfüllt sind. Ich glaube aber, ich sage das mal so bewusst, sich wirklich schön zu finden, ist nicht zuerst eine Frage der sichtbaren Qualität, an der wir uns messen können, sondern es hängt letztlich daran, ob ich mich angenommen und geliebt weiß. Das ist der Blick. Und wenn das nicht gegeben ist, dann können auch die besten äußeren Veränderungen in verschiedener Weise keine wirkliche Schönheit im Sinne einer Ausstrahlung hervorrufen. Ich habe neulich das mal beim Google ein bisschen geguckt. Es gibt sogar Untersuchungen bei Schönheitschirurgen, die das hinterher tatsächlich so festgestellt haben, dass jemand immer noch nicht zufrieden war, weil diese innere Unruhe und dieser Frieden mit sich selbst nicht da war. Und dann treffe ich Menschen, die nach den Kriterien der Medien oder Schönheitsbranche vielleicht nicht als gut aussehend gelten würden, aber ich sehe das überhaupt nicht mehr. Und ich würde sie auf andere Weise als schön, als gut aussehend bezeichnen, weil sie von Gott her ein Ja zu sich und damit zum Frieden gefunden haben und das auch ausstrahlen. Erinnern Sie sich an die Lesung eben im Psalm 139. Da bekennt jemand und sagt zu Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und ich glaube, das war ein langer Weg, bis dieser Psalmbeter diesen Satz sagen konnte. Gott hat mir genau dieses Leben geschenkt. Und er hat es gewollt. Können Sie sich vorstellen, mal ganz, er steht Ihnen gegenüber und sagt, ich finde dich so schön. Du bist mein geliebtes Kind. Und das liegt eben daran, dass es bei Gott anders ist als bei uns Menschen. Er sagt nicht, weil du schön bist, liebe ich dich. Das ist das, was wir kennen. Sondern er sagt, weil ich dich liebe und weil ich dich im Leib der Mutter gebildet habe, nach meinen Gedanken, weil ich diese einzigartige Beziehung zu dir habe, bist du schön in meinen Augen. Das sind Gedanken Gottes, die eine ganz andere Kraft haben können in unserem Leben. Manchmal ist das ein unglaublich langer Weg. Und da muss man gar nicht sagen, ja, es betrifft immer nur die Frauen. Nein. Das Thema Körper, das betrifft uns alle. Und manchmal, ja, brauchen wir. Und wir brauchen diese Worte. Es braucht auch Menschen, die sichtbar und spürbar diese guten Gedanken Gottes in ein Leben hineinsprechen. Denn dass das in der Bibel steht, dass Gott das zu uns sagt, das ist das eine. Aber wenn mir ein Mensch das übersetzt und mir das zuspricht von Gott her, hat das eine andere Kraft. Er hat Ja zu dir gesagt. Das zweite, erfüllte Grenzen. Dennoch bleiben sie spürbar, die Grenzen unseres Lebens, die Grenzen unseres Charakters, auch die Grenzen der Persönlichkeit. unserer Lebenssituation, die oft genug auch Schmerzen, gegen die wir zunächst versuchen anzurennen und durchzubrechen, natürlich. Es gibt im Psalm 147 eine wunderbare Zusage. Da sagt der Psalmbeter, oder er lässt Gott sprechen und sagt, der Herr schenkt deinen Grenzen Frieden. Der Herr schenkt deinen Grenzen Frieden. Aber wie kann das sein, mögen Sie fragen? Indem er selbst dort hineinkommt und mit mir dort lebt. Und das ist ja ganz am Anfang schon sein Weg gewesen, von Anfang an. Nämlich hineinzukommen in den engen Raum, in den Stall von Bethlehem, in das kleine Fischerboot, das umgeben war von Wellen. Ja, und schließlich in den engen Raum, vor dem jeder Mensch Angst hat, nämlich in die Grabkammer mit dem dicken Stein. Da kommt Gott hinein, in die engen Grenzen. Und auch die kleine Gemeinde am Pfingstmorgen, die zusammenhockte, die hat das erfahren und gespürt, erfüllt von Unzufriedenheit, Resignation. Die Geschichte Jesu erzählt davon, dass Gott nicht nur mit unseren Grenzen umgeht, sondern dass er in sie hineingeht. Wenn der biblische Friede tatsächlich die heilvolle Gegenwart Gottes ist, wie wir gehört haben, ja, wie wir eben gehört haben, dann können wir mit unseren Grenzen Frieden schließen und darin Frieden finden, weil er da zu finden ist. Und wir können uns dankbar dem zuwenden, was innerhalb unserer Grenzen möglich ist. Und wir können dann die Energie, die wir sonst daran setzen, diese unverrückbaren Grenzen zu durchbrechen, immer wieder, und uns immer wieder den Kopf daran einzuhängen und einzuschlagen, können wir darauf verwenden, neu den Raum innerhalb dieser Grenzen zu entdecken und zu gestalten, der uns gegeben ist. Ich habe es immer wieder erlebt, wie Menschen sagen, das ist meine Situation. Ich hätte sie mir so nicht gewünscht, aber ich habe darin eine neue Berufung gefunden und einen neuen Auftrag. Weil Gott mir das gezeigt hat, weil er bei mir ist. Weil Gott in diesem begrenzten Raum mit mir leben will und ihn mit mir gestaltet. Und ich schließe mit diesem Punkt. Wie gehe ich aber mit meiner bisherigen Lebensgeschichte um? Gerade dann, wenn es schlimme Zeiten gab und Tage und Zeiten, die ich am liebsten rausstreichen möchte. Nicht nur aus meinem Kalender, sondern auch aus meinem Gedächtnis. Gott sieht das anders. Wir haben das eben gehört. Luther hat es so übersetzt, alle Tage in dem Psalm waren in dein Buch geschrieben. Sie haben in deinem Buch einen Platz, alle. Auch die, die noch kommen werden. Aber dennoch bewegt uns ja die Frage, ist es gut so gewesen oder schlecht? Wir können mit unserem Lebensweg nur zum Frieden kommen, wenn wir bereit sind, solche abschließenden Bewertungen, wie ein Leben gewesen ist, Gott zu überlassen, Gott anzuvertrauen, weil seine Gedanken und Wege mit uns viel weiter und höher sind, als wir es in unserem begrenzten Denken uns vorstellen können. Einer, der das erfahren hat, war, das müssen Sie einfach lesen, mal der Josef, dessen Weg ja wirklich hoch und runter ging. Und der ganz zum Schluss, Kapitel 50, vor seinen Brüdern steht und der dann erkennt, erst im Rückblick, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Was jetzt zutage tritt, mit meinem Lebensweg zum Frieden finden. Ich möchte schließen mit einem Bild. Ja, und mit so einem Bild muss man immer vorsichtig umgehen. Denn das kann kein Bild sein, mit dem man alles glatt bügelt. Aber als ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe, hat es mich schon nochmal beeindruckt, weil da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Es erzählt davon, was wir gegen allen Augenschein glauben dürfen. Es ist nämlich die Entstehungsgeschichte einer Perle und ich denke, viele kennen es. Ich möchte einfach daran nochmal erinnern. Ja, es ist tatsächlich so, aus der Sicht einer Perlmuschel, einer Auster, da beginnt das Wachstum einer Perle genau genommen mit einer kleinen Katastrophe. Nämlich mit einem Eindringling. Ein kleines Sandkorn oder ein Fremdkörper dringt in das Innerste der Muschel ein. Sie ist irritiert und gereizt und als natürliche Reaktion beginnt sie eine Perlmuttschicht, um diesen ungeliebten Kern zu legen. Um diesen ungeliebten Kern, um ihn sozusagen in Schach zu halten und sich weiter zu schützen. Und diese Schicht wird immer dicker bis daraus ein gewundes Gebilde im Inneren des Meeresbewohners heranwächst und auf diese Weise so eine Perle entsteht. So hat also eine echte Perle, die auf so eine ursprüngliche Weise entstanden ist, in ihrem Kern etwas Unreines, eigentlich Unerwünschtes. Aber sie konnte so unverwechselbar, einzigartig werden. Ich glaube, dass Gott ganz oft auch in unserem Leben so handelt. Nur, dass wir das nicht einfach, wenn wir mittendrin stehen, sagen können. Und auch nicht jemanden als Trost mitgeben können, sondern nur für uns selber das sehen. Das, was nicht rein, was planmäßig verlief in meinem Leben. Das, was wie ein Fremdkörper da hineingekommen ist. Natürlich habe ich mich dagegen gewehrt, versucht, es wieder loszuwerden. Und dann gibt es einen Weg, ja dazu zu sagen und zu sagen, das gehört jetzt zu mir, dieses Fremde, dieses Unerwünschte, es ist jetzt auch ein Teil von mir. Und ich darf es umschließen. Und nach außen hin ist davon vielleicht nach einiger Zeit nichts mehr zu sehen. Doch es ist immer noch da und manchmal auch deutlich zu spüren. Und dann kommt jemand und sagt, Mensch, du bist aber echt eine Perle. Und ich denke, wenn du wüsstest, was da drin liegt von diesem Weg, wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich nicht der, der ich heute bin. So etwas kann man manchmal sehen, oft bleibt es uns aber verborgen. Wir können uns entscheiden, Gott und seiner Sicht zu vertrauen, denn das ist ja nicht nur ein Bild. Das sind Aussagen, die in der Bibel immer wieder von Gott gesagt werden. So wie es Dietrich Bonhoeffer in seiner letzten Zeit einmal geschrieben hat. Er sagt, ich weiß nicht um den Sinn dessen, was mich als harter Schicksalsschlag trifft. Aber ich weiß um den, der den Sinn kennt. Ich weiß nicht um den Sinn, aber ich kenne den, der den Sinn kennt. Und dem will ich vertrauen. Auch so können wir zum Frieden kommen mit uns selbst und mit unserem Lebensweg.